Die Helga Balbo ist eine genaue Betrachterin ihrer Umwelt und eine begabte Darstellerin ihrer eigenen Vision davon. Sie präsentiert ungewöhnliche Perspektiven. Zum Beispiel schreibt sie aus der Sicht einer Spinne. Sie zeigt ungewohnte Ansichten, dass man den Stau auf der Autobahn eigentlich auch genießen könnte. Oder ihre Texte gipfeln in unerwarteten Pointen. Sie gibt trotz ihres zarten Alters sehr reife Lebenseinsichten zum Besten. Sie reflektiert über Alltagsprobleme und Integration, über Liebe und Gefühllosigkeit, über Existenzfragen und Fortschrittgesellschaft. Sie erkennt die Hektik unserer Zeit und hält diese sehr anschaulich in ihrer Kurzprosa fest. Andererseits sieht sie sich unsere Wohlstandsgesellschaft oft mit fremden, kritischen Augen an, sei es als Affe, als Seeanemone, als Buffethelferin oder als Außenseiter. Und das tut sie äußerst realistisch und überzeugend. Da ich Bianca Barbu schon seit Jahren, guten Jahren kenne und ihre literarische Entwicklung seit dem Schulalter mitverfolgen kann und konnte, kann ich versichern, dass man an die Richtige geraten ist. Sie selbst bezeichnet sich eher ungern, weil bescheiden als Schriftstellerin. Aber für den Leser macht es keinen Unterschied, wie sich der Autor des Textes selber nennt. So kann ich trotz dieser Tatsache dieses Büchlein herzlichst empfehlen. Denn jeder findet sich in den folgenden Texten auf die eine oder andere Weise wieder. Somit, viel Spaß bei der Lektüre. Eins ist sicher, Bianca Barbu ist mit Biss.
Das Buch ist also so eine Zusammenfassung meiner Arbeit in den letzten 15 Jahren oder so. Und deshalb sind auch viele verschiedene Texte darin. Also es sind Texte, die sehr kindisch sind natürlich, die ich in der 8. Klasse geschrieben habe und andere, die ich dann jetzt vor kurzem in den letzten Jahren geschrieben habe. Ich habe das Buch Schritte genannt. Es ist kein besonders origineller Titel, aber es eignet sich eben als Anfang, als Debütband. Ich habe mich dann für einen Umschlag entschieden, das auch so verschiedene Fußspuren zeigt. Ich wollte damit ausdrücken, dass ich versucht habe, in verschiedene Schuhe zu schlüpfen und verschiedene Perspektiven zu zeigen. Das Buch zeigt auch die typischen Themen, mit denen sich Jugendliche befassen. Was vielleicht nicht so typisch ist, ist die Thematik der eigenen Heimat, weil wir hier eben diese doppelte Identität haben. Ich stamme noch aus einer deutschen Familie, aus der Minderheit. Das kommt dann auch in einigen Texten vor, aber eben nicht in allen. Die Heimat im Museum. Das Banat ist meine Heimat. Das Banat ist Multikulti. So könnte man dafür werben. Rumänen, Ungarn, Deutsche, Serben und wer weiß wer noch, leben seit Jahrhunderten friedlich zusammen. Viele sprechen mindestens zwei dieser Sprachen und vermischen die Wörter. Das Banat ist meine Heimat. Ich bin Multikulti. Vati ist gleich Rumänisch plus ein wenig Böhmisch. Mutti ist gleich Deutsch, Banatschwäbisch plus Ungarisch plus ein wenig Serbisch. Schwer, sich da beim Fußball für eine Nationalmannschaft zu entscheiden. Schwer, wenn man irgendwo die Nationalität eintragen muss. Aber allgemein, Identitätsprobleme tendieren gen Null. Bei all dieser Pseudomathematik macht mich nur eines nostalgisch. Die Heimat meiner Großeltern. Ein anderes Banat. Die Banater Schwaben, jetzt entweder ausgewandert oder über 70. Die Heimat meiner Großeltern ist nun im Museum. Heimatmuseum. Puppen in Trachten, Fotos, Möbel, Küchengeräte, Werkzeug. Wenn ich mir denke, dass jedes deutsche Dorf seinen eigenen Dialekt hatte, seine eigene Tracht, eigenen Sonntagstanz mit Blasmusik, wo mein Großvater in den Ferien Zitronen lutschte vor den Trompetisten. Die Alten erinnern sich noch daran. Die Jungen, sie leben sich ein in die neue Welt. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Ich denke mir oft, die Flamme ist nun im Museum. Und wer geht schon ins Museum für seine Identität? Dann ein älterer Text aus 2008. Gitarre in serbischer Kafana. Bunte, junge, internationale Schar. Jetzt gehen wir mal traditionell essen. Langer Tisch, laute Stimmen, helles Lachen. Vor dem Essen gibt es eine Überraschung. Musikanten. Zwei Geigen und eine Gitarre. Die jungen Leute sind begeistert. Der erste Geiger macht ein bisschen Show. Das Licht der Lampe spiegelt sich in seiner olivenhäutigen Glatze. Er geht umher, spielt neben verschiedenen Leuten, lässt sich mit ihnen fotografieren. Der zweite Geiger ebenso.
Sie spielen nicht nur ihre Instrumente, sie singen auch. In verschiedenen Sprachen sogar. Sie fragen die jungen Gäste nach ihrer Herkunft und geben gleich ein Lied oder ein paar Wörter in deren Sprache zum Besten. Das Licht der Lampe lässt ihre schwarzen Augen und ihre lachenden Zähne aufleuchten. Nur der Dritte ist ruhig. Er singt nicht, er streicht mit den dunklen Fingern über die Saiten seiner Gitarre. Ab und zu öffnet er seine Lippen zu einem unrasierten Lächeln, aber das Licht findet es nicht. Seine Augen sind nicht dabei. Sie sind auf einen unbestimmten Punkt gerichtet, auf den Boden irgendwo. Seine rauen Hände spielen mechanisch. Wenn das Licht seine Augen trifft, werfen sie den Schein matt zurück. Die kleine Show geht weiter. Jetzt sind alle drei nebeneinander. Der laute erste Geiger, der freundliche zweite Geiger und der stille Gitarrist. Sie spielen eine lustige Melodie. Die Lampe ist ihr Scheinwerfer. Die Zähne blitzen manchmal auf, aber ihre Augen werfen das Licht matt zurück. Ein Gedicht jetzt zum ironischeren, witzigeren Teil. Stimmen von drüben. Drüben ist das Leben schöner. Drüben wirst du respektiert. Drüben hast du endlich glatte Straßen und bekommst vom Arzt sogar eine Quittung. Drüben kannst du selbst als Bürger zweiter Klasse noch auf der Straße lächeln. Wenn du zur Arbeit gehst, um ihre Kranken zu pflegen, ihre Stadien zu bauen, ihren Spargel zu ernten und Eis zu verkaufen. Drüben kannst du im Park joggen und siehst weit und breit keinen Straßenhund. Drüben ist die Luft reiner, drüben ist der Himmel blauer, drüben ist die Freiheit freier. Und wenn du dann hinüberkommst, wirst du merken, drüben war ja eigentlich mein Zuhause. Drüben waren die Menschen menschlicher und die Hunde hundlicher. Drüben lief zwar alles schief, aber ich konnte mitlaufen. Ach, am besten ist es immer noch, wenn man ganz hinüberkommt. Drüben im Himmel wo auch immer hat man endlich seine Ruhe. Und wenn du letztendlich ganz hinüberkommst, wirst du seufzen. Drüben gab es immer eine Überraschung. Drüben war das Leben noch lebendig. Drüben gab es keine braven Engelchen, wie langweilig. Die Kinder waren Engel und Teufel zugleich. Und wenn du dann schon wieder unten bist, wirst du glauben, drüben ist das Leben schön. Die Rivalen. Das war zu einem Literaturwettbewerb zum Thema Geist. Die Rivalen. Seit Jahrtausenden geht das so. Die Welt dreht sich und verdreht sich und ist verwirrt ewiger Zeuge der Rivalität zwischen zwei mächtigen Geistern. Sie formen und verformen und entformen. Sie sabotieren einander. Sie streiten. Sie kämpfen um die Übermacht und die Welt ist ihr Schlachtfeld. Der Geist der Menschheit, der Geist der Zeiten. Wer war zuerst da? Na, die Zeit natürlich, ruft der Geist der Zeiten. Aber erst der Mensch ist sich der Zeit bewusst geworden, kontert der Geist der Menschheit. Der Geist der Zeiten ist aufgeschlossen, denkt modern und geht immer mit der Mode. Er wechselt die politische Meinung, wechselt die Religion und die sexuelle Ausrichtung, den neuesten Trends entsprechend. Heute herrscht Partystimmung, morgen ist er in der Krise. Der Geist der Menschheit kann darüber nur die Stirn runzeln. Das tut er oft und gern. Er ist ein Denker, immer konstant. Er konzentriert sich auf das innere Subjekt, nicht auf dessen Kleidung. Das sagt er meistens gern im Streit. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, zitiert der Philosoph, angehaucht vom Geist der Menschheit. Veränderung führt zu Fortschritt, erwidert der Erfinder, angehaucht vom Geist der Zeiten. Du bist der Geist der Oberflächlichkeit, du bist der Geist der Langeweile. Seit Jahrtausenden geht das so. Und seit Jahrtausenden treffen sich der Geist der Menschheit und der Geist der Zeiten jeden Tag nach Feierabend am Stammtisch, tratschen über die Welt und ihre Subjekte und schütteln den gemeinsamen Kopf. Und dann das Titelgedicht. Schritte. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Aber zwischen dem Gesagten und dem Getanen liegt ein großer Schritt. Was nicht vorwärts gehen kann, schreitet zurück. Aber auch ein Schritt zurück ist oft ein Schritt zum Ziel. Fürchte dich nicht vor einem großen Schritt, wenn dieser nötig sein sollte. Eine Schlucht kannst du auch nicht mit zwei kleinen Schritten überqueren. Aber mach keine längeren Schritte, als du Beine hast. Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Schritt für die Menschheit. Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Du musst einen Schritt nach dem anderen machen. Geht die Politik der kleinen Schritte in die richtige Richtung? Rückschritt kann Fortschritt sein. Fortschritt kann Rückschritt sein. Schritte liegen im Auge des Betrachters. Danke.